Kollegen, vorlesen, der als Textgrundlage für unsere heutige Wortbetrachtung dienen soll. Es ist eine Geschichte, die uns sicherlich fast allen bekannt ist, die Geschichte einer Hochzeit, was ja heute recht naheliegend ist. Zwei Tage später fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Jesus war mit seinen Jüngern eingeladen und auch seine Mutter war dort. Als der Weinvorrat zu Ende war, sagte seine Mutter zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, was ich zu tun habe, ist meine Sache, nicht deine. Meine Zeit ist noch nicht da. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, tut alles, was er euch befiehlt. Im Haus standen 6 Wasserkrüge aus Ton, von denen jeder etwa 100 Liter fasste. Man brauchte sie wegen der Reinigung, die das Gesetz vorschreibt. Jesus sagte zu den Dienern, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis an den Rand. Dann befahl er ihnen, nehmt eine Probe von dem Wasser und bringt sie dem Mann, der für das Festessen verantwortlich ist. Das taten sie und der Mann probierte das Wasser, da war es zu Wein geworden. Er wusste aber nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener, die ihm das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief also den Bräutigam zu sich und sagte, jeder andere bringt zuerst den besten Wein auf den Tisch und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, folgt der gewöhnliche. Aber du hast den besten Wein bis zum Schluss aufgehoben. Mit diesem Wunder in Kana in Galiläa setzte Jesus ein erstes Zeichen. Damit zeigte er seine Herrlichkeit und seine Jünger fassten Vertrauen zu ihm. Ich möchte uns nun zunächst eine Geschichte lesen von einer Hochzeit, die leider nicht stattfinden konnte, wegen der Engherzigkeit der eingeladenen Gäste. 2 Menschen wollten Hochzeit machen. Die Brautleute hatten nicht viel Geld. Aber dennoch waren sie der Meinung, dass viele Menschen mit ihnen feiern sollten. Also baten sie die Eingeladenen, je eine Flasche guten Wein mitzubringen. Am Eingang des Festsaales würde ein großes Fass stehen, in das sie ihren Wein gießen könnten. So sollte jeder die Gabe des anderen trinken und jeder mit jedem froh und ausgelassen sein. Als nun das große Fest eröffnet wurde, liefen die Kellner zu dem großen Fass und schöpften daraus. Doch wie groß war das Erschrecken aller, als sie merkten, dass es Wasser war. Versteinert standen sie da, als ihnen allen bewusst wurde, dass eben jeder gedacht hatte, die eine Flasche Wasser, die ich eingieße, die wird niemand schmecken. Als um Mitternacht die Flöten verstummten, gingen alle schweigend nach Hause und jeder wusste, dass das Fest hatte nicht stattfinden können. Zwei Feste prägten und prägen noch immer dieses Wochenende und den heutigen Sonntag. gestern eine Hochzeit und heute Erntedankfest. Beiden Festen gemeinsam ist das Wissen um den Geber aller guten Gaben. Die Liebe zwischen zwei Menschen, das füreinander sorgen wollen, in guten wie in schlechten Zeiten, und das tägliche Brot, das wir miteinander teilen dürfen, wenn wir bereit sind, die Not anderer zu unserer eigenen Not zu machen. In der Geschichte, die ich eben gelesen habe, hörten wir von Menschen, die nicht bereit waren, einander zu teilen, einander abzugeben, füreinander da zu sein, das Problem der armen Brautleute zu ihrem eigenen Problem zu machen und ihnen zu helfen, dass das Fest gelingen kann. In der Geschichte, die wir in der Bibel gelesen haben, kann eine Hochzeit weiter gefeiert werden wegen der Weitherzigkeit eines geladenen Gastes, allerdings eines ganz besonderen Gastes, nämlich Jesu. Denn Jesu war auch eingeladen. Jesus war zur Hochzeit, zur Freudenzeit, zur Glückszeit, zur Festzeit eingeladen. Die Brautleute wollten ihre Ehe nicht ohne Jesu beginnen. Sie wollten ihr Glück mit ihm teilen. Laden wir Jesus auch zu den Hochzeiten unseres Lebens ein, wenn wir fröhlich sind und vor Glück nicht wissen, wohin, gesund und wohlsituiert? Oder warten wir mit den Einladungen bis zu den Tiefzeiten des Lebens, wenn Angst uns packt, Sorgen uns quälen, Einsamkeit uns überfällt, Mutlosigkeit sich ausbreitet, Sünde uns belastet? Jesus war auch eingeladen. Das Brautpaar wollte seinen gemeinsamen Lebensweg nicht ohne Jesus beginnen. Nichts ohne Jesus beginnen. Ist das nicht ein guter Vorsatz, gerade auch im Hinblick auf einen gerade erst begonnenen gemeinsamen Lebensweg? Nichts ohne seine Gegenwart tun. Kein Fest ohne ihn feiern. Keine Entscheidung ohne ihn treffen. Nichts ohne Jesus wagen oder angehen. Und das alles, ohne darauf zu spekulieren, dass Jesus lediglich zum Nothelfer, zum Krisenmanager wird. Dass er für uns die Probleme löst. Ja, dass er für uns die Hälfte der Kosten übernimmt. Das Brautpaar hat Jesus mit Sicherheit nicht eingeladen, weil es dachte, das lohnt sich bestimmt. Die Hälfte der Hochzeitsausgaben, der beste Wein, spendiert von Jesus. Und doch haben uns das Christen in früheren Zeiten wiederholt gesagt, für uns hat sich der Glaube gelohnt. Wir haben jedes Jahr eine Vielzahl von Westpaketen bekommen. Wir dürfen und sollten Jesu einladen. Er wartet darauf. Er drängt sich uns nicht auf, aber nicht nur als Sponsor, sondern vielmehr als besten Freund, als Helfer und als Retter. Das schließt nicht aus, dass Jesus nur zu gern uns aus unseren Verlegenheiten heraushelfen will. Und sei es denn der zu Ende gehende Wein. Denn unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Solange wir alles im Griff haben, die Erfolgserlebnisse uns geradezu in den Schoß fallen, ist es nicht sehr naheliegend, dass wir Jesus wirklich in alle Situationen unseres Lebens mit einbeziehen. Ein Bruder unserer Gemeinde hat vor einigen Jahren einmal zu mir gesagt, na, meine Probleme auf Arbeit, die muss ich nun schon alleine klären. Da kann ich nicht noch im Stillen ein Gebet sprechen. Ein positiver Aspekt meiner oft fehlenden Selbstsicherheit besteht darin, dass ich Jesus viel mehr mit einbeziehe in meine täglichen Probleme, Anforderungen und Aufgaben und so viel bewusster seine Hilfe erfahren kann. Ich würde mir nur wünschen, wenn aufgrund dieser vielen guten Erfahrungen mein Glauben endlich wachsen würde. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Und es dürfen ganz kleine Verlegenheiten, ganz bescheidene Anliegen sein. Selbst der zu Ende gehende Wein. Wir würden es nie wagen, mit solch einem Anliegen zu Jesus zu kommen. Das ist doch nun wirklich unser Problem, wenn wir unser großes Fest nicht ordentlich vorbereitet haben, uns beim Einkauf verkalkuliert haben, die Gäste auf dem Trockenen sitzen und dann noch Wein. Doch Jesu hat nichts gegen ein fröhliches Feiern einzuwenden, sondern er ist der Freudenmeister. Wir dürfen zu ihm kommen mit unseren kleinsten und größten Anliegen und nicht erst, wenn wir in existenzieller Bedrohung sind, die Wellen schon über unser Lebensboot zusammenschlagen. Herr, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Solange die Sonne scheint, die Wellen sich sanft kräuseln, eine frische Brise uns sanft um die Nase weht, so lange kann Jesus ruhig schlafen, da haben wir unser Lebensschiff selbst fest in der Hand. Aber wir, wenn das Wetter sich ändert, wenn unverhofft ein Sturm aufkommt und die Lage ernst und bedrohlich wird, wenn wir nicht mehr alles im Griff haben, kommen wir dann erst mit vorwurfsvollen Worten zu Jesu. Ich möchte immer bewusster zu den Worten stehen, ich kann ja nichts aus eigener Kraft. Auch nicht bei schönem Wetter segeln, bei guten Straßenverhältnissen Autofahren, geschweige denn abends um 21:30 eine Rückfahrt von Lüdenscheid nach Jena antreten, ebenfalls nach einer Hochzeit letzten Freitag. Als es während des dritten kurzen Sekundenschlafes einen lauten Schlag gab, war ich wieder hellwach und war sehr dankbar, dass offensichtlich keine größeren Schäden am Auto entstanden sind. die waren bleibend, immer noch mehr als 2,5 Stunden bis nach Jena, habe ich nur noch um Kraft und Konzentration, um Wachheit und Bewahrung gebetet. Es ist gut, wenn wir mit all unseren Anliegen zu Jesus kommen, den Kleinen und den Großen, und sei es denn eine Heimfahrt von Lüdenscheid um Mitternacht. Was mir bei dieser Geschichte nun aber zum ersten Mal aufgefallen ist, ist, dass Maria ja gar nicht um ihre eigenen Anliegen zu Jesus kommt, dass sie nicht mit ihren eigenen Problemen sich an Jesus wendet, sondern dass sie die Probleme anderer zu ihren eigenen Problemen macht. Maria macht das Problem anderer zu ihrem eigenen Problem. Sie, die Gastgeber, die haben keinen Wein mehr. Maria war aber nicht die Gastgeberin. Das war doch nicht ihr Problem. Ich kann mir gut vorstellen, wie ich gestern Abend reagiert hätte, wenn meine Frau mir gesagt hätte, sie haben keinen Wein mehr. Ich hätte mit Sicherheit gesagt, das ist doch nicht mein Problem. Kommen wir nur mit unseren eigenen berechtigten Vorwürfen, unseren eigenen berechtigten und verständigten Anliegen zu Jesu, oder machen wir die Probleme anderer zu unserem eigenen Problem? Ein bekannter Spruch lautet: Sage mir, wie viel Zeit du für andere hast, und ich sage dir, wie viel Liebe du hast. Sicher können wir diesen Spruch auch ein wenig modifizieren. Sage mir, in welchem Maße du die Probleme anderer zu deinem eigenen Problem machst, und ich sage dir, wie viel Liebe du hast. Liebe deinen Nächsten heißt nichts anderes als, die Probleme des anderen zu meinen eigenen Problemen zu machen. Nun ist es allerdings umso verwunderlicher, dass Maria nach ihrer praktizierten Nächstenliebe das Weinproblem der Gastgeber zu ihrem eigenen Problem machend nun solch eine schroffe Abfuhr bekommt. Und was noch verwunderlicher ist, dass sie sich nicht verschnupft, enttäuscht, resigniert zurückzieht. Da meint man es nur gut und hat noch nicht einmal die eigenen Probleme im Blick. Und dann solch eine Antwort, solch eine schroffe Abfuhr. Wie verhalten wir uns, wenn unsere Bitten, unsere Gebete nicht postwendend erhört werden? Sind wir nicht sehr schnell enttäuscht, ziehen uns vielleicht sogar von Jesus und von der Gemeinde zurück? Da hat man so vertrauensvoll gebetet, vielleicht sogar die Probleme anderer im Blick gehabt und dann nur Verärgerung. Das ist schon eine große Herausforderung an den Glauben, an unser Vertrauen. Doch Maria besteht diese Prüfung. Mich hat es sehr beeindruckt, als ich vor einiger Zeit einem Bruder unserer Gemeinde zu seinem Geburtstag gratulierte und natürlich auf das Problem seines Augenlichts zu sprechen kam. Ich selbst war enttäuscht, dass unsere Gebete um Besserung, zumindest um nicht weitere Verschlechterung, doch offensichtlich nicht erhört wurden. Doch dieser Bruder sagte mir voll Zuversicht am Telefon: Ich bin dankbar, dass ich noch allein gehen kann. Wir dürfen ihm alles sagen und dürfen es ihm überlassen, wie er unsere Gebete hört. Das ist allein seine Sache. Welch wunderbares Zeugnis. Nicht enttäuscht von Jesus abwenden, auch wenn er nicht alles Gebete so erhört, wie wir es uns erhofft hatten. Maria sagt nach der erteilten Abfuhr dennoch voller Zuversicht zu den Hausangestellten: Was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Welch hoffnungsvollen, erwartungsvollen Worte. Maria vertraute darauf, dass Jesus zur rechten Zeit in der ihm gemäßen Weise das Problem lösen würde. Aber mehr noch, Maria glaubte an ein Wunder ihres Sohnes, ohne je zuvor schon ein Wunder von ihm erlebt zu haben. Denn dieses Wunder, was dann geschah, war das erste Wunder, das Jesus tat. Sie konnte nicht davon ausgehen, dass Jesus als armer Zimmermannssohn und beginnender Wanderprediger zu den Hausangestellten sagen würde: Geht in die nächste Weingroßhandlung und holt auf meine Rechnung Nachschub. Nein, sie musste ihrem Sohn zugetraut haben, ohne je ein Wunder von ihm gesehen zu haben, dass er dieses große Wunder tun würde. Wie groß ist unser Vertrauen zu Jesus? Trauen wir Jesus wirklich zu, auch heute noch Wunder unter uns zu tun? Was aber Maria besonders wichtig ist, dass die Hausangestellten Jesu Wort gegenüber gehorsam sind. Was er euch sagt, das tut. Wenn wir das nur mehr beherzigen würden in unserem Leben, gehorsam das zu tun, was er uns sagt, was er uns aufträgt, was er uns vor die Füße legt. Mir ist in diesem Zusammenhang ein Liedvers eingefallen, in dem es heißt: Verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels reichen Segen, dann wird es bei Dir werden neu. Und dieses gehorsame Tun müssen durchaus nicht nur riesengroße Glaubensschritte sein. Denn Jesus verlangt von den Hausangestellten zunächst überhaupt kein Glaubensgehorsam, sondern ganz schlichten Gehorsam. Füllt die Reinigungskrüge mit frischem Wasser. Für diese Aufgabe war kein Glauben erforderlich, sondern nur schlichter Gehorsam. Das war ihre ganz normale Arbeit als Hausangestellte, die sie sowieso früher oder später hätten tun müssen. Völlig unspektakulär. Jesus erwartet zunächst nur ihren Gehorsam und noch gar nicht ihren Glauben. Auch von uns erwartet Jesus oft zunächst nur unseren schlichten Gehorsam. Geh den nächsten Schritt. Warte nicht erst auf ein Wunder, ehe du bereit bist, das Nächstliegende zu tun. Die Hausangestellten waren gehorsam und taten das Nächstliegende, das, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. und was sowieso zu ihren Pflichten gehörte. Aber auf der Grundlage dieses Gehorsamstuns ist nun Jesus bereit, ein Wunder geschehen zu lassen. Jesus knüpft seine Bereitschaft, Wunder unter uns zu tun, nur zu gern an unseren Gehorsam. Was er euch sagt, das tut, und dann werdet ihr Wunder erleben. Jesus hätte auch ohne die Mithilfe der Hausangestellten dieses Wunder vollbringen können. Doch dann wäre dieses Wunder an den Hausangestellten vorbeigegangen. Es hätte lediglich ein großes Rätselraten gegeben, wer diesen guten Wein in die Wasserkrüge gefüllt hat. So aber wussten die Hausangestellten, wir haben nichts als Wasser in die Krüge gefüllt. Und das ist auf unerklärliche Weise nun zu Wein geworden. Da ist ein Wunder geschehen, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Welch ein Vorrecht für die Hausangestellten. Sie dürfen im Gehorsamtun des Nächstliegenden zu Handlangern des ersten Wunders Jesu werden. Wir dürfen zu Handlangern der Wunder Jesu werden, aber erste Voraussetzung, gehorsames Tun des Nächstliegenden, des ganz Unspektakulären. Verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels reichen Segen, dann wird es bei dir werden neu. Wenn wir im Kleinen gehorsam sind, dann will Jesus uns auch den nächsten größeren Schritt zumuten. Schöpft nun und bringt dem Chefkellner. Nachdem alle Krüge gefüllt waren, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, sie hatten keine Wasserleitung im Haus, erteilt Jesus ihnen nun den Auftrag, der nun allerdings Glauben erforderte. Schöpft und bringt dem Chefkellner. Die Hausangestellten hatten sich nicht gesagt, nachdem der erste Krug halb voll war, jetzt lasst uns erstmal kosten und probieren und diskutieren, ob es sich lohnt, weiterzumachen. Nein, sie tun getreulich ihre Pflicht, alle Krüge werden bis an den Rand gefüllt. Und diesen Gehorsam belohnt Jesus. Gehorsam ohne Diskutieren und Spekulieren und Argumentieren. Erst mal sehen, ob es sich lohnt, weiterzumachen. Doch der Aufforderung schöpft und bringt dem Chefkellner. Diese Aufforderung war nun schon eine echte Herausforderung. Jesus sagt nicht, schöpft und probiert einen Schluck. Und wenn ihr spürt und schmeckt, dass es guter Wein ist, dann bringt dem Chefkellner eine Kostprobe. Nein, jetzt erwartet Jesus ihren Glaubensgehorsam. Schöpft und bringt. Auch auf die Gefahr hin, was soll das? Sollen wir uns blamieren, frisch geschöpftes Wasser dem Chefkellner bringen? Aber die Hausangestellten bestehen diese Glaubensprobe. Oder war es nur eine nochmalige Gehorsamsprobe? Auf jeden Fall tun sie ein zweites Mal das, was Jesus sagt, und das Wunder geschieht. Jesus will seine Bereitschaft, Wunder uns zu wirken, nur zu gern an unsere Bereitschaft knüpfen, gehorsam das zu tun, was er uns aufträgt. füllt die Krüge mit Wasser. Füllt die Zeit aus im Gehorsam tun dessen, was Jesus euch aufträgt. Füllt euer Leben mit Liebe, indem ihr die Probleme anderer zu euren eigenen Problemen macht. Werdet gehorsam im Tun des Nächstliegenden, oftmals ganz Bescheidenen. Und ihr werdet zu Handlangern seiner Wunder werden, die er, Jesus, unter uns tun will. Amen.